Schaffst du das? Der Podcast der grünen Wirtschaft. Herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Schreuder und in dieser Episode sind wir bei der grünen Wirtschaft Niederösterreich zu Gast und bei Elisabeth Götze. Sie ist nämlich Abgeordnete zum Nationalrat und eine Stimme für KMUs und EPUs und zudem ist sie Vizebürgermeisterin der Gemeinde Eichgraben. Und Willi Luger ist bei uns zu Gast. Er ist Gründer und Eigentümer von Culum Natura. Er begann als Friseur und endete als Exporteur von Naturkosmetik. Aber hören Sie selbst. Wir sind heute zu Gast bei der grünen Wirtschaft Niederösterreich. Und wie so oft, wenn sich zwei Niederösterreicherinnen treffen, trifft man sich in Wien. Wir haben zu Gast Elisabeth Götze. Und Willi Luger, herzlich willkommen.
Hallo.
Und das Thema heute ist, wir wollen ja mal Mut machen, dass wenn man schon lange einen Betrieb hat, dass man auch mal umdenken kann und dass man auch mal umsteuern kann. Und du, Willi, bist das beste Beispiel. Aber ich fange natürlich mit Elisabeth an. Herzlich willkommen, weil du bist jetzt gerade frisch eingelobt, frisch im Nationalrat.
Ja, genau. Guten Morgen. Ja, es ist alles sehr aufregend, spannend und mit Regierungsverhandlungen und vieles Neues, was da auf mich zukommt. Aber ich finde neue Dinge immer sehr inspirierend, fordernd, aber dadurch wachse ich auch, habe ich das Gefühl.
Mhm. Und du hast auch, weil deswegen hat die grüne Wirtschaft Niederösterreich ja auch gesagt, na, lad die Elisabeth Götze ein. Ja? Du bist ja auch dann... Du willst zumindest auch für die Wirtschaft dich einsetzen und für EPUs und KMUs eine Stimme sein, wenn
genau.
Ich das richtig verstanden habe.
Genau, ich bin Betriebswirtin, komme von der Wirtschaftsuni, wo ich unterrichte und bin für die insbesondere EPUs, also kleine Unternehmen, KMUs, die Stimme im Nationalrat für die Grünen.
Und derzeit nehme ich an, auch auf anderer Ebene, zum Beispiel bei gewissen Verhandlungen oder so.
Genau,
richtig. Was ist aus deiner Sicht eines der wichtigsten Themen für EPUs und KMUs derzeit? Wo brennt es sozusagen am intensivsten?
Naja, ganz allgemein gesagt, glaube ich, sind das sehr engagierte Unternehmer, Unternehmerinnen, die auch einen großen Teil der Wirtschaft ausmachen in Österreich, aber es nicht so einfach haben, weil sie halt alles oder viele selber machen müssen. Und ich glaube, die Aufgabe der Behörden oder die Aufgabe der Regierung, also die Rahmenbedingungen müssen passen.
Reden wir gleich über Rahmenbedingungen, lieber Willi, aber zuerst einmal, ich bin ja EPU, du bist KMU, würde man wahrscheinlich sagen.
Ja, genau,
wie viele
ja.
Mitarbeiterinnen hast du?
Momentan sind wir so bei 33 Mitarbeiter. Begonnen habe ich alleine mit händischen Abfüllen etc.
Na jetzt erzähl mal, also du hast... Du bist als Friseur sozusagen in die Wirtschaft gekommen. Das war dein ursprünglicher Beruf.
Ja, ich muss sagen oder sage immer, ich bin seit Geburt Friseur. Seit ich denken kann, dreht sich bei mir alles um Friseure. Meine Großmutter war Friseurin, mein Vater Friseur, meine Geschwister Friseurin, meine Tochter Friseur. Also seit ich denken kann, war auch selbst 27 Jahre lang selbstständig mit meinem Salon.
Wo war dieser Salon?
Der Salon in Ernstbrunn, im Zentrum, geografischen Zentrum von Weinviertel. Und habe auch in dieser Zeit 20 Jahre lang immer Lehrlinge ausgebildet. Habe auch preisfrisiert mit all meinen Lehrlingen. Also ich kenne auch in dieser Sparte den Beruf. Und ja, dann habe ich begonnen, mir Gedanken zu machen über die Gesundheit der Friseure. Beziehungsweise, ich war Gott sei Dank selbst nie betroffen, wurde uns gewisse Sachen vorgeschrieben, eben wie Handschuhpflicht etc. Und da habe ich gesagt, es muss andere Möglichkeiten geben, als dass ich mich vor Pflegeprodukte schützen muss. Es muss auch Pflegeprodukte geben, die was pflegen und nicht belasten. Und durch Gewissensgründen bin ich mehr oder weniger gezwungen worden, eigene Produkte zu erzeugen, hatte ich nie vor.
Warst du gezwungen oder warst du motiviert?
Ich wollte immer mit Naturprodukten arbeiten.
Ja.
Und habe damals, wie es war, haben auch schon sehr viele Firmen sogenannte Naturprodukte angeboten. Nur damals war es noch nicht verpflichtend, dass man draufschreibt, die Inhaltsstoffe. Ja. Das ist erst 98 Gesetz geworden. Und ich habe da bei verschiedenen Firmen angefragt um Proben. Mit den Proben bin ich fast erschlagen worden. Nur wenn ich dann gesagt habe, ich brauche die Inhaltsstoffe, da haben sie es immer geziert. Und habe ich die Inhaltsstoffe dann bekommen, dann konnte ich wieder nichts anfangen, weil dann gewusst habe, was drinnen ist. Und das ist eigentlich nur immer so, wie es auch heute noch sehr oft ist, so Greenwashing, dass unter Natur vertrieben wird. Und leider muss ich auch sagen, in der EU-Gesetzgebung ist es so, sobald man ca. 5% an Natur drinnen hat in dem Produkt, kann man es als Naturkosmetik verkaufen. Und das war mir zu wenig.
Also wir werden dann gleich darauf noch eingehen, was du dann gemacht hast. Aber jetzt frage ich mal Elisabeth, du gehst ja auch zu einer Friseur oder zur Friseurin. Hast du Handschuhe erlebt? Also ich muss gerade,
ich glaube, ehrlich zu sein, ich glaube, mein Friseur, es ist ein Friseur, trägt keine Handschuhe. Aber also ab und zu sieht man welche, und meine Schwägerin, das ist jetzt eine persönliche Geschichte, ich weiß schon, dass, also die hat ein Friseurgeschäft, und ich weiß, dass es da einige gibt, einige ihrer Mitarbeiterinnen, die Probleme haben, also insbesondere Lehrlinge, immer wieder die Probleme haben mit den Produkten. Und insofern bin ich ganz begeistert von deinen Produkten. Ich glaube, ich werde dir die empfehlen.
Naja, das werden wir gleich erzählen, welche Produkte das sind. Aber ich wollte nur sagen, weil ich glaube, dass ganz viele sich auch gar nicht daran halten. Also ich glaube, dass ganz viele gar keine Handschuhe tragen.
Ja, das Problem ist das, dass in der Friseur- oder die Friseurbranche einer der gefährlichsten Berufe ist. Das heißt, es waren immer so 26-27% der beruflichen Hautkrankheiten stellen die Friseure, obwohl die nur 0,7% der Berufstätigen stellen. Und wir Friseure verkaufen immer Schönheit und Wohlbefinden. Und mittlerweile haben wir recherchiert und sind draufgekommen, dass mittlerweile 31% der beruflichen Hautkrankheiten die Friseure stellen, obwohl Handschuhpflicht ist. Und es wird immer aufs Wasser geschoben, wenn man mit diesen Institutionen spricht, sie sollten sich schützen, bei Nassarbeit müssen Handschuhe angezogen werden.
Aber in Wahrheit, und da sagst du, sind es die Inhaltsstoffe dieser, dieser Mitteln, Shampoo, Gel und wie das alles heißt.
Ne? Wir haben auch kein Trockenshampoo, wir waschen auch mit Wasser, und unsere Kunden, leider muss ich sagen, bekommen wir sehr viele Kunden über die Krankheitsschiene, die was schon umgeschult waren, teilweise wurden. Und die lernen uns kennen, arbeiten seither ohne Handschuhe und haben nicht die geringsten Probleme. Also da haben wir einige Beispiele.
Aber jetzt kommen wir nochmal zurück, wie du dann sozusagen auf eine Idee gekommen bist oder wie du es genannt hast, wo du gezwungen warst. Du hast dann dir gedacht, okay, wenn ich die Inhaltsstoffe nicht erfahre oder wenn die mir das nicht erzählen, da hast du gedacht, da muss ich gegensteuern, oder was war
naja,
dann?
Das war Folgendes. Wie gesagt, ich bin insofern gezwungen worden, ich hatte nie vor, eigene Produkte zu machen. Ich habe geglaubt, ich kaufe halt Naturprodukte, und ich habe nie das bekommen, was meine Ansprüche wären, also wirklich konsequente Naturprodukte. Und nach 2 Jahren ist mir die Suche zu blöd geworden und haben wir gesagt, na, machen wir selbst was. Und so ist das entstanden. Und da ist und auch von Beginn an eigentlich nur für den eigenen Salon. Und da es aber wunderbar funktioniert hat, habe ich gesagt, na okay, geben wir es an Kollegen weiter.
Okay, das heißt, du hast diese Produkte entwickelt, selber Produkte entwickelt. Woher hast du dieses Know-how gehabt eigentlich von diesen Naturprodukten?
Naja, es ist sehr viel Gefühlssache und natürlich Hintergrundwissen, was braucht die Haut, was braucht das Haar und so weiter. Und das war immer das Problem von der Einstellung her. Ich konnte niemand mehr in die Augen schauen. Ich konnte zu meinen Kunden nur sagen, sie sollten möglichst einmal in der Woche kommen, weil sie solche Kopfhautprobleme haben. Und in einem Atemzug hätte ich müssen sagen, entschuldigen, ich muss mir vorher Handschuhe anziehen. Das habe ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können.
Na, das ist eine Frage an Elisabeth. Erlebst du das so in deiner täglichen Arbeit öfter, dass du Menschen oder auch Unternehmerinnen und Unternehmern begegnest, die dann irgendwie merken, ich bin da eigentlich in einem Radl drinnen, der nicht mehr gesund ist oder nicht mehr natürlich ist oder nicht mehr nachhaltig ist oder in diese Richtung? Und die dann sagen, ich möchte jetzt irgendwie mein Unternehmen einfach mal neu positionieren. Eigentlich geht es ja darum, ne? Es geht um eine Neupositionierung des Denkens, der Haltung, aber auch dann der Dinge, die man halt dann verkauft, ne?
Also ich glaube, es ist ein Zeichen der Zeit, dass viele Menschen sich fragen, ob sie so weitermachen wollen wie bisher. Und ich rede jetzt ein bisschen allgemeiner. Die Jungen gehen auf die Straße wegen der Klimakrise. Bei meinen Studierenden bemerke ich, dass die nicht mehr bereit sind, oder viele nicht mehr bereit sind, in den großen Konzernen zu arbeiten, mit deren Zielen sie sich nicht identifizieren und dies anders machen wollen. Und ich glaube, wir sollen ihnen die Chance geben.
Ich glaube, in Niederösterreich hat soeben ein Reisebüro aufgemacht, die Fernreisen mit der Eisenbahn anbieten. Also es gibt scheinbar dann doch Leute, die sagen, wir müssen anders denken und dann auch Produkte erfinden. Das dauert dann etwa 4 Tage, glaube ich, bis du dann in Asien bist. Aber du bist nicht geflogen.
Der Weg
geflogen.
Ist das Ziel.
Genau.
Ja, ich muss sagen, wie es bei mir war zur damaligen Zeit, vor mittlerweile so circa 25 Jahren, war das natürlich auch exotisch.
Mhm. Und alle. Da war das noch gar nicht so ein Thema eigentlich.
Nein.
Ne? Ja.
Und alle, was mich gekannt haben, ob Verwandtschaft, Bekannte, Banker, Steuerberater sowieso, die haben mich für verrückt erklärt. Ein gut gehendes Friseurgeschäft. Und jetzt beginnt es mit sowas. Und ich konnte einfach nicht. Ich habe gesagt, ich möchte meinen Kunden in die Augen schauen können. Und nicht, dass ich, wie gesagt, jedes Mal sagen muss, entschuldigen, muss man vorher Handschuhe anziehen.
Also wir werden natürlich den Link zu deiner Firma in unseren Shownotes auch, wie heißt diese Firma? Man kann hier Werbung machen. Problemlos.
Die Firma heißt Culum Natura. Ja. Und was vielleicht das Spezielle ist, wir vertreiben ausschließlich über den Fachbereich, sprich Friseure, Kosmetiker, weil mir das von Haus aus wichtig war, dass dementsprechend die Berufsgruppe nicht ausgenützt wird als Werbeträger für den Supermarkt oder mittlerweile Internet. Wir verbieten auch an jeden, übers Internet zu vertreiben. Muss ich auch sagen, verbieten kann ich es nicht vom Gesetz her, aber ich kann mir noch aussuchen, wen ich beliefere.
Und du belieferst vor allem Friseure und Friseurinnen, wenn ich das
hauptsächlich Friseure, weil ja. Dann natürlich von Grund auf einen besseren Zugang habe.
Bei wie vielen Friseurinnen und Friseuren ist es?
Mittlerweile sind so gut 1000 Salons, was
ach, so
mit
viele?
Uns zusammenarbeiten.
Wow. Ja.
70% in Deutschland seit jeher, weil es ist halt so der Prophet im eigenen
Land.
Also
du bist ein internationales Unternehmen, kann man sagen.
Ja, wir vertreiben mittlerweile Schweiz, Deutschland, Österreich, Polen, Italien, wenn man Südtirol zu Italien rechnet, was nicht immer von der Sprache her nicht ist, weil da müssen die Italiener Deutsch lernen. Dann natürlich im Grenzbereich von Frankreich, und zwar aus dem Grund, weil wir die Produkte nur rausgeben nach einer Schulung. Das heißt, die müssen vorher Seminar besuchen, sonst bekommen sie die Produkte gar nicht, weil so konsequente Naturprodukte, wie wir anbieten, eine ganz andere Wirkweise haben als herkömmliche Produkte. Das heißt, in der Umstiegsphase ist es beratungsintensiv. Darum habe ich auch persönlich das Problem, bei den Mitbewerbern nicht, weil sie ja Konkurrenz sind, sondern weil sie die Produkte einfach über den Ladentisch verkaufen und sehr viele Kunden oder Damen nicht zurechtkommen, weil 80% der weiblichen Welt hat chemisch kaputtes Haar. Und nicht umsonst sind in allen herkömmlichen Shampoos Antistatika, Weichmacher, Silikone, Paraffine enthalten, damit ich auch das kaputte Haar durchfrisieren kann. Wir haben das alles nicht drinnen. Wenn ich das jetzt ohne Beratung über den Ladentisch verkaufen würde oder wie es andere machen, verkaufen, wenn diese Frau oder diese Person gut drauf ist, wäscht sie sich dreimal die Haare und das dritte Mal stellt sie es zur Seite und sagt, ich hab's gleich gewusst, die Natur ist nichts für mich. Das heißt, dadurch kommt die ganze Branche eigentlich in Verruf, nur weil die nicht aufgeklärt wurden. Sie kapieren es ja, nur sie müssen das erklärt bekommen. Und darum bilden wir unsere Friseure aus, die was mit uns zusammenarbeiten und dann können sie die Produkte verwenden und natürlich haben wir eine ganzheitliche Ausbildung zusätzlich, damit sich auch dementsprechend eine ganzheitliche Beratung machen können. Denn es ist ja nicht nur, dass ich mir von außen was draufschmier, sondern ich muss ja auch als Endverbraucher mich selbst umstellen, meinen Körper und nicht nur die ganze Schuld aufs Produkt geben, sondern was ist mit der Ernährung? Was ist mit dem Umfeld? Was ist mit den Textilien? Etc. etc.
Ich finde großartig, wie engagiert und motiviert du bist. Und was ich mich jetzt, also erstens einmal fängt es mich gerade so ein bisschen zu jucken an am Kopf. Und ich überlege mir, ob ich mir einen Friseur, eine Friseurin suchen soll, die deine Produkte verwendet.
Was habe ich in meinen Haaren,
ja,
denkst
genau,
du dir jetzt?
Genau.
Gell? Ja.
Bisher keine Probleme, aber...
Ich auch nicht, aber das liegt an was anderem mit meiner Glatze.
Nein, aber was ich mich jetzt frage, was du dir wünschst von mir als Nationalrätin oder von der Regierung, vom Gesetzgeber, welche Art der Rahmenbedingungen? Also du bist extrem engagiert und machst ganz viel. Was brauchst du an Unterstützung? Das würde mich
Wo es schon beginnt, in der Berufsschule. Für mich ist es unterlassene Wissensvermittlung, wenn in den Schulen so viel wie nichts über Natur gelehrt wird. Es wird immer nur über Chemie. Im Gegenteil, es wird die Natur teilweise sogar schlecht geredet. Ja? Und das ist es nicht. Wir können im Grunde genommen mit reiner Natur alles machen, außer heller färben und Dauerwelle. Und wenn ich in meiner mittlerweile 55-jährigen Berufsleben zurückdenke, fallen mir vielleicht zwei Kunden ein, wo ich sagen würde, okay, ich verstehe, wenn sie eine Dauerwelle macht, weil sie so feine Fuseln drauf hat, aber ich würde es nicht selbst machen, ich würde sagen, geh zum Kollegen, dann kannst du wieder zu mir kommen. Aber mehr fallen wir nicht ein und ist meistens nicht notwendig, denn ein naturgesund gepflegtes Haar hat auch meistens so eine Sprungkraft, dass ich gar keinen Festiger brauche.
Also die Ausbildung und was noch? Was müsste sich noch ändern oder was wünschst du dir?
Ja, von der Gesetzgebung her einfach, dass nicht so viel unter Natur verkauft wird, was mit Natur nichts zu tun hat, ja, ist einmal das eine.
Also Kennzeichnung der Produkte.
Ja,
transparente.
Ich muss sagen, Kennzeichnung der Produkte, wir haben sie gekennzeichnet mit Austria Bier zum Beispiel. Ja. Wir haben uns da nicht verdrehen brauchen, wir haben schon vorher so gearbeitet, da hat es Austria Bier noch gar nicht gegeben. Nur, ich finde das eine verkehrte Welt. Im Grunde genommen müsste es gerade umgekehrt sein. Warum müssen die anderen nicht draufschreiben mit Mikroplastik, mit Formaldehydabspalter oder wie auch immer.
Es ist ja unglaublich, in wie vielen Produkten Mikroplastik vorhanden ist.
Es ist gigantisch.
Das ist ja sicher auch für dich ein Thema, Elisabeth,
absolut,
weil das ist ja eindeutig auf der politischen Ebene zu klären. Wir haben es in Zahnpasta, wir haben es in Weichspüler und wir haben überall dieses Zeug drin.
Ein Riesenthema. Also ist das breite Thema Verbraucherschutz, Verbraucherinnenschutz und da ist ganz viel zu tun.
Ja, und es wird ja auch zum Beispiel für der AVA werden Cremen rausgegeben zum Schutz. Die sind mit Silikonen, Paraffinen und so weiter. Das heißt, die dichten wieder die Haut ab. Wie soll da die Haut gesunden? Ich verstehe das nicht. Also für mich ist, in meiner Logik funktioniert das nicht. Und der Erfolg gibt uns recht.
Du bist ja sehr erfolgreich. Das ist ja auch wichtig zu sagen.
Ja, und wir vergeben jetzt auch Stipendien für berufskranke Friseure. Wir haben erst vor 14 Tagen haben wir wieder, weil wir die eingeladen haben, wir schreiben das aus. 8 Personen sind gekommen, die was sie da gemeldet haben, und wir haben wieder ein Stipendium verlost, eine Ausbildung zum sogenannten Haut- und Haarpraktiker, was wir anbieten, eine ganzheitliche Ausbildung, mit einem Wert von 5.200 Euro. Und das wurde gezogen, und das hat wieder eine gewonnen. Und wir machen das jetzt schon das vierte oder fünfte Jahr, ich kann es jetzt gar nicht sagen. Und das sind alles Berufskranke, ärztlich bestätigte Berufskranke, und die haben im Nachhinein nicht die geringsten Probleme, wenn sie mit uns arbeiten, ohne Handschuhe. Nicht die geringsten Probleme. Und vorher sind welche dabei, die wurden schon umgeschult, weil sie nicht mehr ein Beruf sein konnten.
Also ich finde es großartig, wie du aus der Not eine Tugend gemacht hast in deinem Fall und Krise als Chance begriffen hast. Und ich glaube, die Herausforderung jetzt für uns politisch ist zu sagen, wie schaffen wir es, solche Krisen überhaupt zu verhindern? Also was können wir vorab tun, damit sowas gar nicht erst entsteht? Oder wenn wir draufkommen, gegenzusteuern?
Ja, wie es in unserer Branche ist, ich sage seit jeher, es führt kein Weg dran vorbei. Man muss umsteigen. Es gibt nur Institutionen, die was sie wehren, dass da umgestiegen wird. Weil
das eben ist die Industrie, die diese Produkte
die
herstellt, oder? Ja.
Wie ich vorher schon so beim Gespräch gesagt habe, es gibt keine Korruption bei uns, es gibt nur mehr Lobbyisten. Und das ist das große Problem. Es wird alles nur über Lobbyisten auf den Markt gebracht und dementsprechend auch die Gesetze gestaltet.
Darf ich nur fragen, tust du mit anderen Naturkosmetikunternehmen eine Art Gegenlobby entwickeln? Also habt ihr sozusagen ein Netzwerk oder wäre das auch vielleicht notwendig? Ist das das, was fehlt vielleicht?
Es ist sehr schwierig, weil immer so irgendwie der Fachneid vorhanden ist. Ja. Mhm. Und wir gehen ja auch speziellen Weg, eben wie ich gesagt habe, dass wir nicht in Bioladen oder wo auch immer verkaufen, auch nicht übers Internet. Und was bei uns auch ist, bei uns bezahlt ja jeder denselben Preis. Das war mir auch von Haus aus wichtig, weil ich war immer ein kleiner Friseur. Das heißt, ich musste mehr oder weniger für die Produkte immer den vollen Preis bezahlen. Die Friseurketten oder großen Friseure, die bezahlen ja nur einen Bruchteil von dem, was ein Einzelkämpfer bezahlt. Und es hat aber keine Firma irgendwas zu verschenken. Das heißt, der Kleine muss das mitfinanzieren, was der Große geschenkt bekommt. Der kann ja ganz anders kalkulieren. Und dann kommt diese Mentalität auf, Geiz ist geil. Und wir sehen ja, kommt sehr viel rum, speziell im deutschsprachigen Raum. Und wenn ihr zwischendurch Zeit habt und geht durch die Gassen, mich nervt das derartig, dass es fast keine Schaufenster mehr gibt, wo nicht drinnen steht, -20%, -25%. Ich fühle mich, ehrlich gesagt, verarscht. Warum kann man das nicht gleich anschreiben, was kostet?
Ich habe noch eine Frage, weil ich meine, ich brauche ja für meine Haare, für meine Haarpracht jetzt nichts, aber mein Bart, da habe ich festgestellt, also vor 5 Jahren gab es kaum Naturkosmetik oder Bio-Bartöl und solche Sachen. Mittlerweile findet man das auch. Was ich nie weiß, aber da kann ich jetzt einen Fachmann fragen, wenn auf einem Produkt Naturkosmetik steht, ist da auch immer Naturkosmetik drin?
Es ist ein Anteil an Natur drinnen, es muss aber nicht ausschließlich Natur sein. Das ist leider die Gesetzgebung in der EU.
Also das heißt, wir könnten auf EU-Ebene, also wahrscheinlich können wir das gar nicht einmal nur auf nationaler Ebene, Elisabeth, gell?
Genau, also viele, und du hast ja auch Lobbyisten angesprochen, die sitzen nicht in Österreich im Parlament, sondern die sitzen in Brüssel und versuchen dort ihre Interessen zu vertreten und
ja, das Problem,
Abgeordneten zu informieren.
Das Problem ist ja, dass der SCCS, das ist diese Organisation, was eben zuständig ist für die Kosmetikgesetzgebung in der EU, da sind Experten drinnen von jedem EU-Land. Ja, woher kommen die Experten? Die aus kommen von der Großindustrie, ja.
Und das ist wie bei den Normierungen
werden sie dann ins eigene Knie schießen und sagen, na, das dürfen wir nicht mehr reingeben, ja.
Das ist immer das Problem ja auch mit den Normierungen. Immer die Industrie selber macht sich die Normen und das ist nicht wirklich objektiv.
Nur ein Beispiel. Seit circa 4 Jahren ist die neue Kosmetikverordnung in Kraft getreten und da gibt es eine sogenannte Positivliste. Das heißt, man darf nur mehr diese Rohstoffe verwenden, was in der Positivliste aufgelistet sind. Die giftigsten Stoffe waren sofort in der Positivliste drinnen. Und man glaubt es nicht. Henna, wohlgemerkt, ist bis heute nicht drinnen. Wir bewegen uns da in einen Graubereich. Im Gegenteil, es werden jetzt wieder Tierversuche gemacht. Seit Jahrzehnten möchte die Industrie Henna verbieten und sie finden nichts Negatives. Jetzt werden wieder Tierversuche gemacht. Die haben um eine Sondergenehmigung angesucht, dass wieder Tierversuche gemacht werden. Sie finden nichts an.
Ich glaube, du bist aber auch in der Kammer aktiv, um dich da für diese Themen einzusetzen, oder?
Noch nicht. Ich versuche, mich zu bewähren jetzt. Ich habe mich jahrzehntelang gewehrt, weil ich genug anderes zu tun gehabt habe. Und jetzt habe ich gesagt, meine Frau hat mich jetzt überredet, hat gesagt, du kannst nur immer schreien und dann hättest die Chance, dass du da hinkommst. Und gehst nicht rein, habe ich gesagt, okay, ich versuche reinzukommen. Ob es mir gelingt, werden wir sehen.
Wir haben ja ganz stark von dieser Top-Down, was kann die Politik machen, was kann die EU machen, was kann die Industrie machen, geredet. Aber es gibt ja noch eine andere, durchaus wirkungsvolle Macht, nämlich der Markt, wie es so schön heißt. Ja. In deinem Fall wäre das wahrscheinlich vor allem Friseure und Friseurinnen, die sich überlegen, welche Produkte verwende ich in meinem Salon, aber natürlich auch die Konsumentinnen selber, die auch immer kritischer durchaus werden. Also man hört so oft, kauf Bio, kauf regional. Das ist eine Bewegung, die stark ist. Ich meine, wir wissen alle, dass die Industrieprodukte auch noch immer massenhaft gekauft werden. Also wir sind noch nicht in der idealen Welt. Aber man merkt, dass so langsam ein Umdenken passiert.
Ja, würde ich schon so sagen, wobei ich glaube, es ist gefährlich, dem Konsumenten, der Konsumentin die ganze Macht zuzuschreiben, weil so ist es nicht.
Genau,
sind eine Macht, aber es ist halt die Frage, wie gut sie informiert sind oder sein können und wenn auf der Produktliste oder auf der, also die Produkte unzureichend gekennzeichnet sind, glaube ich, ist es ganz schwierig für den Laien zu entscheiden, ist das jetzt wirklich ein Naturprodukt, es steht groß Naturprodukt drauf, ist das wirklich gut für mich oder eben nicht. Also insofern sehe ich schon auch Aufgabe beim Gesetzgeber, gut zu informieren und dann dem Konsumenten, der Konsumentin die Entscheidung zu überlassen, natürlich.
Wie werden eigentlich weil, sagen wir uns ehrlich, die meisten Leute haben ja nicht die Zeit, wenn sie durch eine Drogerie gehen, sich all dieses Kleingedruckte durchzulesen. Gäbe es da irgendeine Idee, wie man das einfacher machen könnte? Mit Farben zum Beispiel, grün für Naturprodukt, gelb für Achtung, da ist Chemie drinnen und rot, da ist Mikroplastik drin. Ich weiß es nicht. Gäbe es da irgendeine Möglichkeit? Oder habt ihr da Ideen oder euch schon überlegt,
was
man da
machen kann? Was schon mal wichtig wäre, es ist ja seit 98 Gesetz, dass die sogenannte INSCHE-Bezeichnung drauf ist, nur das ist so ein latein-englisches Gemisch, was kein Mensch lesen kann, außer man hat Chemie studiert, ja, es kann ein Endverbraucher damit nichts anfangen. Es ist nicht verboten, auch in Deutsch anzuschreiben, nur interessanterweise Es gibt meistens einen deutschen Block und einen indischen Block, der was natürlich von der Optik her gleich groß ist. Nur es gibt nicht so viel Verrückte wie mich, die was dann die einzelnen Zutaten nachzählen. Und siehe da, mir passiert es immer wieder, dass beim deutschen Block 2, 3 Wörter fehlen. Und genau diese Wörter, wo man weiß, wenn die übersetzt werden ins Deutsch, dass der Endverbraucher schon dem bewusst ist, dass das keine guten Stoffe sind. Wir geben es in abwechselnder Reihenfolge drauf, das heißt Deutsch-Insche, Deutsch-Insche. Wenn inzwischen ein Beistrich wäre, ohne dass inzwischen Deutsch ist, ist ein Zeichen, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja? Nur ist auch wieder von der Gesetzgebung her, meines Wissens, dass das eigentlich von der EU her nicht erlaubt, kann ich jetzt nicht sagen, aber nicht erwünscht ist, weil das angeblich den Endverbraucher irritiert.
Aber ehrlich gesagt empfinde ich das auch so. Also du kennst dich in dem Bereich sicher aus. Ich nicht so gut und ich weiß jetzt nicht einmal, was Inchi bedeutet, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, es geht in Richtung einfach dem Konsumenten auf einfache Art und Weise zu signalisieren, das ist das und das ist das und dafür gibt's Labels. Nur glaube ich, dass ein Teil der Labels etwas vorgaukeln, was nicht dem entspricht, was ich mir erwarte. Das heißt, ich muss mich auch da relativ gut informieren. Es gibt die guten Labels in anderen Bereichen, Fairtrade zum Beispiel, ja. Da wissen inzwischen alle, wofür das Produkt, also für ja. das steht. Und dann gibt es wieder Labels, wo nicht ganz klar ist, wofür.
Also ich habe Apps ausprobiert, indem man einfach durch die Drogerie genau. geht und ich das scannt den Barcode ein und sagt mir, unbedenklich, bedenklich, ja, nicht kaufen. Ja? Also dann weiß ich gleich, aha, diese Chemiestoffe sind drin und der erklärt mir das auch. Ist trotzdem mühsam natürlich. Mhm. Da müssen wir wahrscheinlich noch irgendwas finden. Aber wahrscheinlich über solche Systeme, über die intelligente ja. Systeme, die du in der Hosentasche hast, wird es
in Zukunft vielleicht leichter gehen. Ich glaube, mit den Labels, das ist mittlerweile ein Millionengeschäft worden. Mhm. Und es vergeht kein Jahr, dass nicht EU-weit ein neuer Label rauskommt, der was wieder leicht andere Statuten hat und so weiter.
Und du meinst, wir haben zu viele Gütesiegeln, oder wie meinst du das?
Zu viele, ja. und es kennt sich keiner mehr aus. Mhm. An was sollte er sich halten und so weiter. Und wie gesagt, meine Idee wäre, kann ich vorwegnehmen, wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr eine Kampagne starten, verkehrte Welt. Dass eben wirklich die Stoffe, was belastend sind, angeführt werden. Mhm. Dann brauche ich keinen Siegel, sondern da steht drauf, eben wie es bei der Kosmetik ist, mit Mikroplastik, mit Silikon, mit Paraffin, mit Weichmachern etc. etc. Da gibt's genug zum Draufschreiben. Vielleicht müsste dann die Industrie halt auch dementsprechend eine Banderole rübergeben, weil sonst gar kein Platz mehr ist für denen. Nur also, jetzt müssen wir uns rechtfertigen und das sehe ich nicht ein, wenn ich konsequente Bioprodukte verkaufe, dass ich Geld ausgeben muss, damit ich das überhaupt publik mache. Und warum muss ich mich rechtfertigen? Es ist das Normalste auf der Welt, dass ich Bio verkaufe.
Also statt des Labels Fairtrade, das Label Unfairtrade, unfairer Handel.
Ja, nee. Einfach belastender Handel.
Ja, wenn man jetzt dann auch noch bedenkt, dass man mittlerweile im Internet bestellen kann, dass wir in der Entwicklungszusammenarbeit diese damals gute Idee hatten, dass man die sozusagen portobefreit sind, ja, dass die dann aber keine Labels haben und dann reintun, was sie wollen und wir bestellen so 2 Euro im Internet. Also es gibt noch wahnsinnig viel zu tun. Das würde den Rahmen dieses Podcasts wohl sprengen. Aber was wir vor allem mal tun wollten, war ja, es gibt jetzt vielleicht sehr viele junge Friseure oder Friseurinnen, die zuhören, die jetzt nachdenken, wie könnte ich da jetzt eigentlich, ist eine gute Idee, da jetzt umzudenken, zu überlegen, welche Produkte verwende ich eigentlich. Wenn jetzt eine junge Friseurin oder ein junger Friseur zuhört, welchen Tipp würdest du ihnen geben, Willi?
Ich muss sagen, ich höre das immer wieder in den Berufsschulen, die Jugend ist irrsinnig gut drauf. Ja? Allgemein gesehen, auch in der Friseurbranche, die möchten nur, sie stehen in einem Salon, was nur mit Chemie gearbeitet wird. Aber in nächster Zeit wird sich da einiges tun, da bin ich überzeugt. Man sieht es auch von der ganzen Bewegung her, wie es momentan läuft, das Ganze. Und ich kann nur an jeden raten, wenn er beginnt als Friseur, dass er gleich ausschließlich mit Natur beginnt. Ansonsten werde ich unglaubwürdig, wenn ich halb Chemie, halb so arbeite. Natürlich, wenn ich einen Chemiesalon habe und umstelle, kann er nicht von heute auf morgen, weder aus finanziellen Gründen noch aus humanen Gründen, weil ich kann ja zu meiner Kundin sagen, na, die letzten 10 Jahre war es recht nett mit ihnen, aber wenn sie nicht mitgehen, ab nächster Woche gibt es nicht mehr Natur. Da braucht man eine gewisse Umstellungszeit, aber es funktioniert wunderbar.
Aber man kann die Kunden und Kundinnen auch mitnehmen
in diesem Weg. Es geht um Aufklärung. Ja. Das ist es Um und Auf. Und auch, wie es in der Friseurbranche ist, eine ganz andere Verrechnung. Es ist total verkehrt mit Kurzhaarschnitt, Langhaarschnitt. Muss ich auch aus der Erfahrung sagen, in den 80er Jahren, dank Terminator, Arnold Schwarzenegger, jeder zweite Bursche ist dahergekommen und hat gesagt, Blockhead, da bist du eine gute halbe Stunde gestanden, hast einen Kurzhaarschnitt gehabt. Daneben ist eine Kundin gesessen mit langen Haaren, die hat einen Langhaarschnitt verrechnet bekommen und da war er in 10 Minuten fertig. Da stimmte was nicht. Unseren Kunden wird empfohlen, und die, was nach unserer Philosophie arbeiten, machen das sehr erfolgreich, nach Zeit zu verrechnen. Egal, ob das kurz oder lang ist, nach Zeit zu verrechnen. Ja. Und es wird auch die Beratung bezahlt.
Okay.
Ich kann mich nicht stundenlang hinsetzen, Beratung machen und dann steht der Kunde auf und sagt Danke.
Elisabeth, als Sprecherin oder als Zuständige, als Stimme der KMUs und EPOs, die du ja auch politisch jetzt sein willst, wie kann man jungen Menschen Mut machen, auch über ihre Produktlinie nachzudenken und ein bisschen mehr auf vielleicht Regionalität oder auch auf Natur aufmerksam zu machen? Wie kann man da Mut geben?
Also ich denke mir, dass es die Zeichen der Zeit sind und dass das viele auch so wollen. Aber was mir jetzt ein Anliegen ist, einen Aufruf zu starten, wenn es Wünsche, Anregungen gibt von jungen Unternehmerinnen, Unternehmern, was sie sich anders wünschen oder wo es hakt, dass sie sich gerne an mich wenden.
Na schau.
Und ich versuche, was zu verändern.
Wir werden deine E-Mail-Adresse ganz gnadenlos in die Shownotes hineintun.
Gerne, bitte.
Ja, werden wir machen. Am Schluss habe ich immer eine Frage. Bei dir werde ich, Elisabeth, bei dir werde ich das ein bisschen abwandeln. Aber du bist ein Unternehmer und du bist wirklich vom kleinen Friseur zum großen Naturkosmetik-Exporteur geworden. Was ist aus deiner Sicht das Schöne am Unternehmer-Dasein?
Ich möchte mal einhaken. Groß ist ein bisschen übertrieben. Also wir sind nach wie vor eine kleine Firma. Ja, für uns ist nach wie vor die Philosophie, es geht nicht unbedingt um einen Umsatz. Natürlich muss ja jeder leben, ja. Uns geht es um die Philosophie, darum bin ich auch jetzt, obwohl ich offiziell seit 3 Jahren in Pension bin, stehe ich noch immer voll dahinter und möchte diese Philosophie weitergeben, dass das bestehen bleibt. Darum sind wir auch, meine Frau und ich, jetzt dabei, dass wir dementsprechend unsere Firma dann als, als Stiftung weiterführen, nach unserem Sein oder vielleicht auch schon während unseres Seins, dass eine Stiftung daraus gemacht wird, damit es nicht irgendwie die Erben verkaufen und dann irgendjemand kauft, der kauft sie nur in Namen und es wird dann ganz anders gearbeitet.
Also du willst die Philosophie erhalten.
Ich möchte die Philosophie erhalten, weil wir eben die Rückmeldungen bekommen von unseren Kunden und von den Endverbrauchern, dass das optimal ist.
Ich glaube, das Politikerin sein ist ja auch eine Art Unternehmerinnentum, weil man ist selbstständig und man muss selber sich einen Jobprofil erarbeiten sozusagen, weil es da keiner vorschreibt.
Genau.
Aber du hast ja auch Managementfunktionen jetzt vor bei der Gemeinderatswahl, nämlich Bürgermeisterin von Eichgraben zu werden, ist dein Ziel, wenn ich das so sagen darf.
Richtig.
Was ist das Tolle daran für dich, Politikerin zu sein, aber vor allem Bürgermeisterin zu sein?
Also ich glaube, der Willi zeigt sehr schön, wenn man von etwas begeistert ist, dann macht man es gern, dann macht es Freude und dann hat man irrsinnig viel Energie. Und genauso geht es mir in der Politik. Ich bin in die Politik vor circa 15 Jahren gekommen und habe irgendwie gemerkt, dass mir das irrsinnig Freude macht, dass ich auch was bewegen kann. So bin ich jetzt auch in den Nationalrat gekommen und trotzdem merke ich, dass die Lokalpolitik schon was ganz Besonderes ist, weil man da im Ort sehr schnell sehr viel erreichen kann. Also ich fürchte, im Parlament geht das ein bisschen langsamer. Da ist mehr abzustimmen oder sogar mit der EU abzustimmen. Gewisse Entscheidungen werden wir nicht in Österreich treffen, sondern die werden dort getroffen, wo wir uns natürlich auch einbringen werden. Aber in einer Gemeinde ist ganz schnell ganz viel zu erreichen und das macht große Freude.
Ja, das freut mich sehr. Also gerade so für die erste Folge im Jahr 2020 ist das ein schöner Mutmacher. Und wie man aus Leidensdruck ein völlig neues Geschäftsmodell machen kann und damit auch erfolgreich ist, das war, fand ich, sehr inspirierend. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke auch.
Danke.
Was nehmen wir dieses Mal mit aus dieser Episode? Ja, das Hinterfragen von Inhaltsstoffen oder gesundheitlichen Auswirkungen können zu einer Gründung von einem Unternehmen führen und zu völlig neuen Perspektiven. Also man kann Leidensdruck auch als Chance sehen, so wie Willi das tat. Und Willi meinte auch, dass die Natur noch viel stärker in die Ausbildung einfließen sollte. Über die Kennzeichenpflicht haben sowohl Elisabeth als auch Willi viel gesprochen. Hier wären einfachere Systeme hilfreich, auch für Kundinnen und Kunden. Und man könnte auch umdrehen, also man muss viel stärker betonen, was gefährlich ist. Die Verantwortung liegt vielmehr beim Staat und nicht nur beim Markt. Und hier ist vor allem auch die Europäische Union gefragt. Ja, das war es von dieser Episode, unserer ersten im Jahr 2020. Und wir freuen uns wieder auf Sie, wenn es wieder heißt, wie schaffst du das?
grünewirtschaft.at